Ja, hallo, willkommen. Heute haben wir unseren Ehrengast, unseren ja, befreundeten, nennen wir es mal so, Anwalt, Erik Neuendorf. Erik, stell dich mal kurz vor und erzähl mal so ein bisschen, was dein Fachgebiet ist vielleicht und was du so machst bei uns.
Sehr gern. Also mein Name ist Erik Neuendorf. Ich bin Rechtsanwalt seit 2002 jetzt und beschäftige mich hauptsächlich mit den Bereichen Erbrecht und Arbeitsrecht. Wesentlich natürlich, wenn es um Unternehmen geht, mit arbeitsrechtlicher Gestaltung von Verträgen. Und ja, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich habe in meiner Rechtsanwaltskarriere mich sowohl auf der Arbeitgeber- als auch auf der Arbeitnehmerseite schon befunden, kenne also beide Seiten ganz gut, kann mich also auch jeweils in die Rolle des Gegners ganz gut reinversetzen, sage ich mal. Und ja, bin hauptsächlich eigentlich dafür, da Verträge zu gestalten, möglichst im Vorfeld schon Fallstricke zu erkennen, dass man dann später dann ja, Streitigkeiten aus dem Weg gehen kann.
Ja, deswegen haben wir auch alle unsere Arbeitsverträge mal wieder unter die Lupe genommen, weil wir müssen ja auch auf verschiedenste Sachen achten einfach. Das ist ja nicht ganz so einfach. Das deutsche Arbeitsrecht, früher hat man es so gemacht, man hat jemanden eingestellt, man hat geklärt, wie viel Euro möchte die Person haben heutzutage. Ist das ein bisschen anders, ne?
Das muss man sagen. Also es gibt immer wieder neue Vertragsanpassungen, es gibt auch immer wieder neue gesetzliche Vorschriften. Das heißt, wenn man mal einen Arbeitsvertrag hat, heißt es noch lange nicht, dass das alles dann in Stein gemeißelt ist, sondern es gibt immer mal wieder neue Gesetzvorschriften. Das Nachweisgesetz ist jetzt zum Beispiel so das letzte aktuelle, was ja eben aktualisiert werden musste, die letzte Novelle. Und dementsprechend müssen Arbeitgeber dann die Arbeitsverträge neu anpassen und auf die Arbeitnehmer und auf die gesetzlichen Gegebenheiten zuschneiden. Das ist das eine. Das andere ist das Thema Homeoffice, das seit der Corona-Pandemie aktuell geworden ist. Und da muss man ganz ehrlich sagen, kam es zu, ich würde fast sagen, einer Zeitenwende im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Das hat einiges verändert. Aber bei uns im Bereich auf jeden Fall
natürlich. Absolut, absolut. Das hat einiges verändert. Es gab einige Regulatorien, einige neue gesetzliche Vorschriften, die dann umgesetzt werden mussten. Zunächst während der Corona-Pandemie. Aber das Ganze hat sich natürlich jetzt weiter fortgetragen, sodass die Arbeitgeber da eben auch was vertragliche Voraussetzungen betrifft, neue Anpassungen machen müssen.
Das ist ja nicht nur, dass wir uns schützen müssen, wir müssen ja auch den Mitarbeiter schützen. Das ist ja so eine Kleinigkeit, wenn man im Homeoffice ist, sollte man ja auch oder muss ja ganz klar irgendwo arbeiten im Homeoffice. Das heißt nicht, man liegt im Bett und hat den Laptop auf sich liegen, sondern man muss ja schon gewisse Voraussetzungen erfüllen.
Absolut. Ne? Ich glaube, da muss man mit ein paar klassischen Missverständnissen aufräumen. Es ist also so, dass die Homeoffice-Regelungen durchaus auch Arbeitnehmer schützen sollen. Also es ist eine sehr arbeitnehmerfreundliche Regelung, die da getroffen wurde. Es geht beispielsweise um Arbeitsschutzmaßnahmen, beispielsweise um einen Arbeitstisch, um entsprechende technische Voraussetzungen, aber auch um Haftungsfragen. Was passiert, wenn ich im Homeoffice sitze und mein Kind kippt seinen Kakao über den Laptop? Solche Fragen. Solche Sachen müssen eben im Vorfeld geregelt werden. Dazu gibt es klare Vorschriften, die müssen aber in die Arbeitsverträge eingearbeitet werden, beziehungsweise wenn man neue Arbeitsverträge abschließt, müssen die eben schon drin sein.
Ja, das ist ja auch so ein wichtiges Thema. Mir ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass das einfach sauber funktioniert. Nicht, dass man im Nachgang dann irgendwelche Probleme bekommt. Genau. Es gibt ja noch mehrere Gesetze, nennen wir es mal so. Die Unfallverhütungsvorschrift, auch da, das muss alles mitpassen heutzutage. Also absolut. Als Geschäftsführer sitzt man eigentlich mit einem Bein immer im Knast, habe ich das Gefühl, was man alles regeln muss. Weil wenn, dann ist der Geschäftsführer der Haftbare.
Absolut. Also die Regelungsflut, nenne ich mal, hat zugenommen. Es gibt immer mehr Vorschriften, die man als Unternehmer beachten muss. Es gibt zum Beispiel neben den Haftungsvorschriften auch Datenschutzvorschriften, die beachtet werden müssen. Es müssen die entsprechenden Geräte vorgehalten werden. Dererlei Dinge mehr. Das muss alles im Vorfeld geregelt sein. Und das ist wichtig, das im Vorfeld zu regeln, denn im Nachhinein hat man dann möglicherweise die Schwierigkeit, gewisse Sachen wieder ausbügeln zu müssen, die man leicht im Vorfeld hätte regeln können.
Klar, es ist ja natürlich total doof. Es kann ja klar passieren, dass, wie du gerade gesagt hast, das Kind mit dem Kakao. Aber nein, es kann ja auch passieren, dass Kind oder die Frau oder man selber geht zur Toilette, stolpert und ja, normalerweise zu Hause ist das egal. Aber da es ja eine Tätigkeit ist, die zu Hause ausgeführt wird, die ja zu betrachten ist wie ein ganz normaler Office-Unfall, muss man ja auch da Sorge dafür tragen heutzutage, dass da nichts passiert.
So ist es. Es ist also wichtig, dass auch in dem Zusammenhang die entsprechenden Vorkehrungen getroffen wurden, dass klar ist, wer wann für welche Eventualität zu haften hat. Das sollte arbeitsvertraglich geregelt sein und das muss gerade, wenn man externe Mitarbeiter hat, die im Homeoffice arbeiten, ganz klar geregelt werden.
Ja, das ist ja auch so ein kleines Thema, was ich jetzt gesehen habe. Das war, helf mir auf die Sprünge, ich glaube, der Raum muss abschließbar sein, wo das ganze Equipment steht, ne?
Genau, also da geht es einmal um die Sicherheit, sowohl die Sicherheit des Equipments als auch der Mitarbeiter, als auch der Familie und es geht um Datenschutz. Das heißt, es gibt gewisse Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit der Arbeitsplatz als Homeoffice Arbeitsplatz überhaupt deklariert werden kann und darf. Es hat auch einen steuerlichen Aspekt. Also möglicherweise können Arbeitnehmer dann da Homeoffice-Räume steuerlich geltend machen, absetzen. Und das sind Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit der Arbeitsplatz eben Homeoffice-tauglich ist, nenne ich es mal.
Genau, der Mitarbeiter hat ja die Möglichkeit aktuell, glaube, nagelt mich nicht fest, 5 Euro jeden Tag geltend zu machen.
Genau, es gibt eine entsprechende Summe, die er geltend machen kann, damit er kompensiert wird. Er hat ja auch Stromkosten, sage ich mal, Heizungskosten im Winter oder vielleicht die Klimaanlage im Sommer. Der Sommer war jetzt nicht so heiß, aber wer weiß, wie die nächsten ausfallen. Ja, solcherlei Sachen werden dann mit kompensiert. Da gibt es unterschiedliche Regelungen der Kompensation, je nach Arbeitsumfang und auch Stellung des Mitarbeiters im Unternehmen kann das mit abgegolten werden im Arbeitslohn oder eben pauschal vergütet werden. Da gibt es individuelle Vereinbarungen, aber auch die sollten im Vorfeld getroffen werden.
Das sind halt alles heutzutage sogenannte Fallstricke, ja?
Absolut, absolut. Denn wenn das nicht geregelt ist und es im Nachhinein dann zu einer Auflösung des Arbeitsvertrags in welcher Form auch immer kommt, dann beginnen die Diskussionen.
Ja, das sind ja auch immer diese spannenden Themen heutzutage, das Arbeitsrecht. Ja, es ändert sich ja wahrscheinlich auch immer mal wieder was. Das ändert sich hauptsächlich, glaube ich, wegen einem gefällten Urteil. Ja, das ist jetzt vielleicht der negative Aspekt, aber das muss ja angesprochen werden.
Das Arbeitsrecht, zunächst mal in Deutschland haben wir ja sogenanntes kodifiziertes Recht. Das heißt, alles ist mehr oder weniger in gesetzlicher Form hinterlegt. Also wir haben Texte, Gesetzestexte, an denen wir uns orientieren. Anders als im angloamerikanischen Recht, wo vieles mit sogenanntem Case Law gemacht wird. Das heißt, da geht es von Fall zu Fall und man hangelt sich eben an der Rechtsprechung entlang. Im Arbeitsrecht ist es in Deutschland ein bisschen speziell, weil es zwar Regelungen gibt, aber die in vielen Fällen nicht komplett ausformuliert sind. Das heißt, auch da bildet die Rechtsprechung weitere Gesetzmäßigkeiten, nenne ich es einfach.
Ich übertreibe jetzt mit Absicht so ein bisschen. Also bewegen wir uns auf so ein amerikanisches Umfeld hin, wo auf der letzten Stufe steht, Achtung, letzte Stufe?
Gott sei Dank nicht ganz. Also es ist nach wie vor viel geregelt. Auch der Gesetzgeber hat beispielsweise mit dem Nachweisgesetz immer mal wieder nachgebessert, hat dann Handlungsbedarf gesehen, eben aufgrund der Tatsache, dass es viele Sachen gibt, die möglicherweise noch nicht geregelt sind oder die aufgrund von neuen Gegebenheiten, wie zum Beispiel der Homeoffice-Geschichte, neu geregelt werden müssen. So, da kommt der Gesetzgeber dem Ganzen nach. Mitunter dauert das aber eine Weile. So, und in der Zwischenzeit können wir uns ja natürlich nicht in einem rechtsfreien Raum bewegen, sondern da muss ja auch irgendwo Recht gesprochen werden. Und da hangelt man sich dann tatsächlich an den Gesetzmäßigkeiten, die dann für diesen Fall ausgelegt werden, entlang.
Ja, es ist immer wieder, ich finde, es ist ein spannendes Thema.
Muss man sagen. Also deswegen habe ich mir Arbeitsrecht ehrlicherweise ausgesucht, weil es ein sehr bewegliches Recht ist, mit viel Spielraum links und rechts. Und das macht das Ganze so interessant für mich. Also es ist viel auch Verhandlungssache, viel vertragliche Voraussetzungen, die erfüllt werden können, abseits der entsprechenden Normen. Und das macht das Arbeitsrecht insgesamt so spannend.
Da sind ja wahrscheinlich schon diverse suspekte Fälle dann untergekommen.
Es gibt, wie es immer ist, in Karrieren gewisse erstaunliche Sachen, denen man begegnet. Es ist immer mal wieder was Neues dabei. Ich habe jetzt kein aktuelles Beispiel, aber es gibt Kuriositäten natürlich.
Ja, ich muss mich ja da auch immer so ein bisschen aktuell halten. Letztens habe ich tatsächlich ein Urteil gesehen, dass ein Mitarbeiter, der wurde eingestellt als Spezialist für, nennen wir es mal einfach Maschinen. Und wie es halt dummerweise so ist, der Fortschritt ist irgendwo da. Die Maschine wird irgendwann mal abgelöst durch eine andere Maschine. Und dieser Mitarbeiter hat sich tatsächlich geweigert, wie kann man sagen, die neue Maschine zu bedienen, weil er ist ja der Spezialist für die alten Maschinen.
Ja, verstehe.
Aber die alten Maschinen werden ja irgendwann zu teuer und abgeschafft.
Möglicherweise wegrationalisiert. Also es kommt immer wieder, wie gesagt, zu solchen kuriosen Fällen.
Ja.
Wie gesagt, die Rechtsprechung entwickelt sich da. Grundsätzlich muss man sagen, ist das deutsche Arbeitsrecht relativ arbeitnehmerfreundlich.
Mhm.
Also es tendiert dazu, hauptsächlich die Arbeitnehmer zu schützen, was nicht unbedingt bedeutet, dass es immer ein Nachteil sein muss für die Unternehmer, für die Arbeitgeber. Aber am Ende des Tages muss man schon sagen, ist das Arbeitsrecht sehr arbeitnehmerfreundlich im Sinne von den Arbeitnehmer zu schützen.
Mhm. Liegt es da mehr an der Rechtsprechung oder ist das so David gegen Goliath zu sehen, diese Variante? Wir sprechen jetzt von einem Konzern, nennen wir es mal, ohne jetzt große Namen zu sagen, vielleicht ein Automobilhersteller, der jetzt mehrere Ringe hat und ein kleiner Mitarbeiter, der da am Fließband steht, klar, muss der irgendwo auch seine Rechte haben, die er natürlich auch hat. Und das ist auch über einen Arbeitsvertrag normalerweise sauber geregelt, gehe ich davon aus. Aber auch klar gibt es ja auch kleinere Unternehmen. Nehmen wir jetzt mal einen Tante-Emma-Laden.
Ja.
Die werden aber alle gleichmäßig geschützt.
Das muss man sagen. Also es ist so, dass der Gesetzgeber von Anfang an wollte, dass der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber besser geschützt ist.
Mhm.
Aufgrund des Beispiels, das du zum Beispiel genannt hast mit dem Autokonzern, ganz klar, ein großer Autokonzern, der hat andere finanzielle Möglichkeiten und möglicherweise kann er dann auch andere rechtliche Expertise einkaufen, nenne ich es mal, als ein Arbeitnehmer.
Also der kann aber das Recht nicht verdrehen, sondern
das ist richtig.
Könnte nur vielleicht was anderes rauskommen.
Genau. Man muss im Übrigen sagen, dass anders als in allen anderen zivilrechtlichen Bereichen, beispielsweise die Kosten etwa in einem Kündigungsschutzklageverfahren so geteilt werden, dass der Arbeitnehmer in jedem Fall seine Kosten tragen muss und der Arbeitgeber in jedem Fall die seinen, zumindest in der ersten Instanz. Das heißt, anders als im Zivilrecht, wo derjenige, der unterliegt in einem Fall, die Gebühren komplett zahlen muss, ist es also da, dass die Gebühren gesplittet sind.
Mhm.
So, das heißt, der Arbeitnehmer und auch der Arbeitgeber müssen dann für ihre jeweiligen Kosten aufkommen.
Mhm.
Was zunächst mal scheint wie ein Nachteil für den Arbeitnehmer, wenn er eine Kündigungsschutzklage erhebt, was aber de facto ihn schützt, weil er natürlich auch die Kosten des Arbeitgebers dann in keinem Fall tragen muss.
Mhm. Okay. In welchen Bereichen bewegt man sich da so? Wenn ich jetzt höre, Klage oder was auch immer.
Jetzt kommt die typische juristische Antwort, es kommt darauf an. So, wovon hängt das ab? Das hängt vom sogenannten Gegenstandswert oder Streitwert ab. Das heißt, es wird ermittelt, um was man sich de facto streitet.
Mhm.
Im Fall der Kündigungsschutzklage beispielsweise ist es so, dass als Gegenstandswert festgeschrieben ist, das dreifache Monatsgehalt. Mhm. Wenn also ein Arbeitnehmer, um eine Zahl zu nennen, 5.000 Euro brutto im Monat verdient, dann wird anhand des Streitwerts oder des Gegenstandswerts von 15.000 Euro, also von der dreifachen Summe des Monatsgehalts, der Streitwert ermittelt und auf dessen Grundlage werden dann die Gebühren für die jeweiligen Rechtsanwälte ermittelt.
Okay. Wie ist das, wenn jetzt, nehmen wir mal das Arbeitsrecht, man macht irgendwas ganz, ganz Dummes auf der Arbeit, was aber dann, kann das dann auch ins Strafrecht drüber gehen, wenn man...
Absolut.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber klar, wenn man jemanden schlägt oder sowas, dann ist es ja kein Arbeitsrechtsthema mehr, oder? Wie läuft das dann?
Auch da kommt es darauf an. Also in der Regel ist es schon ein arbeitsrechtliches Thema. Also Beispiel ist, der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber geraten aneinander und in dem Zuge kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, der eine schlägt den anderen. Mhm. So, dann sind wir aber auch schon nicht mehr im arbeitsrechtlichen Bereich oder nicht nur, sondern eben auch zusätzlich im strafrechtlichen Bereich. Dann redet man über eine Körperverletzung oder ja, was auch immer vorgefallen ist. Beleidigungen kommen gerne vor, Körperverletzungen, wie gesagt. Aber auch Verleumdungen im Internet beispielsweise. Es gibt da ja Plattformen, auf denen Arbeitnehmer ihre Arbeitgeber bewerten können beispielsweise, aber auch umgekehrt. Und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, auch ein bisschen Vorsicht walten lassen, denn wenn man da übers Ziel hinausschießt, kann man durchaus sich einer Strafanzeige gegenübersehen, beispielsweise wegen übler Nachrede oder Verleumdung eben.
Gut, es gibt halt diverse Themen. Heutzutage verstecken sich viele im Internet. Ja, man kann theoretisch, also ich sag mal so, wir sind ja aus der IT-Branche so ein bisschen, haben ein bisschen Expertise. Man hinterlässt ja auch immer seinen Fingerabdruck, egal wie, und ja, es ist unglaublich. Aber kommt sowas öfters vor, dass dann so?
Das kommt vor und als Unternehmen hat man zunächst mal in einem ersten Schritt wenig Handhabe. Mhm. Um jetzt mal bei diesem Beispiel der Plattform zu bleiben, bei der Arbeitgeber bewertet werden, ist es mitunter so, dass man als Arbeitgeber lediglich die Möglichkeit hat, bei extremen Verstößen beispielsweise Kommentare löschen zu lassen.
Mhm. Also wenn sie nicht der Wahrheit entsprechen.
Wenn sie nicht der Wahrheit entsprechen, ganz genau. Oder wenn sie extrem diffamierend sind, verleumden oder eben eine üble Nachrede beinhalten. So. Unabhängig davon muss natürlich ermittelt werden, wer setzt sowas denn überhaupt in die Welt. Und da ist der Weg über die Strafanzeige das Mittel der Wahl. Das ist das, was man im Prinzip als Unternehmer dann nur machen kann. Man muss also eine Strafanzeige stellen. Man selbst bekommt die entsprechenden Daten nämlich als Unternehmer nicht zur Verfügung gestellt, selbst wenn man verleumdet wurde, sondern lediglich die jeweiligen Ermittlungsbehörden bekommen dann diese entsprechenden Unterlagen gestellt.
Aber man hinterlässt ja seinen Fingerabdruck.
Absolut.
Ich habe da auch rein rechtlich schon mal ein bisschen recherchiert und habe dann auch gesehen, dass diese Daten dann an die Behörden rausgegeben werden, weil quasi trotz Anonymität, wie es so schön heißt, ist man nicht ganz anonym. Man hinterlässt seinen Fingerabdruck anhand der IP-Adresse. Die wiederum ist gespeichert. Also auch wenn ich mich als Lieselotte Müller ausgeben würde, habe ich trotzdem eine IP-Adresse. Das ist ja heutzutage
richtig. So, warum
überall.
Ist das? Genau, warum ist das so? Das ist so, dass wir auf zwei widerstreitende Interessen haben. Wir haben auf der einen Seite den Datenschutz und das Persönlichkeitsrecht desjenigen, der einen Artikel verfasst oder einen Kommentar abgibt. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch die berechtigten Interesse des Unternehmens. Mhm. Das heißt, wie kann ein Unternehmen sich schützen gegen Diffamierungen, üble Nachreden, Verleumdungen etc. So, diese beiden Interessen muss man nebeneinander halten. Jetzt hat das Unternehmen selbst nicht die Möglichkeit, auf diese Daten zuzugreifen, aber über die Strafanzeige kann der Staat sozusagen auf diese Daten zugreifen und bekommt die entsprechend zur Verfügung gestellt, um zu gewährleisten, dass dann im Strafverfahren eine gewisse Ermittlung durchgeführt werden kann. Und da ist das Datenschutzinteresse desjenigen, der gegen das Gesetz verstoßen hat, nenne ich es mal, geringer einzuschätzen als das schutzwürdige Interesse des Unternehmens an dem eigenen Leumund.
Das ist auch interessant, weil viele denken ja wirklich, sie sind unantastbar in dem Fall. Aber dann muss ich sagen, das ist doch schon wieder was Gutes in dem
Absolut,
Fall.
Absolut. Ja. Allerdings, ich muss es ein kleines bisschen einschränken, die Mühlen der Justiz mahlen auch da relativ langsam. Es ist so in den letzten Jahren, dass der Personal- und Fachkräftemangel nicht nur in der freien Wirtschaft Einzug gehalten hat, sondern eben auch in bei Gerichten, bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft, sodass Ermittlungsverfahren mitunter mehrere Monate laufen können. Mhm. Aber am Ende des Tages mit ein bisschen Geduld kommt man dann doch zu seinem Recht.
Ja, ich kenne so Sprüche, wie heißt es so schön, die Mühlen mahlen langsam, aber gerecht.
Absolut.
Oder wie heißt es so schön? Ne?
Absolut, genau. Ja. Ja. Also da muss man schon mitunter ein bisschen Geduld mitbringen. Aber es lohnt sich und am Ende des Tages muss man ja auch gewisse Konsequenzen ziehen, wenn da sich falsch verhalten wurde.
Ja. Nein, das ist wenigstens gut zu wissen, auch für alle anderen Unternehmen oder ich sag mal so, die großen Konzerne, die haben natürlich wahrscheinlich mehrere Anwälte oder eine ganze Rechtsabteilung. Wie läuft das da so?
Wahrscheinlich das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt große Unternehmen, die ihre eigenen Rechtsabteilungen unterhalten. Andere setzen eher darauf, externe Expertise einzukaufen, je nach Umfang, Größe des Unternehmens. Da gibt es also die unterschiedlichsten Modelle.
Okay. Ja, deswegen ist es halt auch wirklich gut, dass man überall irgendwo seinen Schutz hat. Ich habe gestern auch gerade wieder so ein kurioses Urteil gelesen, aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Okay. Wie schaut es denn aus, dein Erbrechtsthema?
Ja.
Das würde ich gerne auch nochmal ansprechen, weil man hat ja irgendwann mal so ein Thema als Unternehmer.
Genau.
Man will ja irgendwann mal in Rente gehen oder sowas, ja? Wie funktioniert das denn dann? Verkaufe ich die Firma mit den Mitarbeitern? Ist ja total irreführend eigentlich. Man hat ja was aufgebaut und übergibt das dann an jemanden anderen. Aber auch da muss man sich ja Gedanken machen. Ja?
Absolut. Also zwei Themenkomplexe sind da, glaube ich, ganz interessant zu beleuchten. Das eine ist einmal die Haftung des Unternehmers. Mhm. Das heißt, wie schütze ich mein Privatvermögen beispielsweise bei einer Haftung von außerhalb? Mhm. Und das zweite ist, wie wird das Unternehmen weitergeführt im Erbfall oder wenn ich es verkaufen möchte? Das sind sicherlich so die Komplexe, mit denen man sich ein bisschen beschäftigen sollte und muss. Das eine, wie gesagt, ist der Schutz des Privatvermögens vor einer Durchgriffshaftung des Geschäftsführers. Wenn also ein Geschäftsführer beispielsweise grob fahrlässig oder vorsätzlich gegen das Gesetz verstößt oder sich haftbar macht gegenüber einem Kunden oder einem Vertragspartner, dann kann es durchaus passieren, dass er in Haftung genommen wird. Mhm. So. Und die Durchgriffshaftung, das ist ein rechtlicher Begriff in diesem Zusammenhang, funktioniert so, dass dann möglicherweise der Geschäftsführer einer Gesellschaft auch privat mit seinem Vermögen haften kann.
Obwohl er eigentlich durch die GmbH das...
Genau, also der Begriff Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist da ein Stück weit irreführend. Stimmt nicht ganz. Also die Gesellschaft als solche haftet tatsächlich nur beschränkt.
Genau.
Aber der Geschäftsführer kann durchaus weitergehend haften, je nachdem, wie er sich verhalten hat und ob er da gesetzwidrig verhalten hat sich.
Gut, das ist ja auch wieder eine sinnvolle Variante. Ich habe das schon des Öfteren gehört bei verschiedenen, wie sagt man es, Geschäftsführer-Meetings mit verschiedenen diversen Firmen, die da so Sätze an den Tag legen. Ist mir ja egal, ich arbeite ja bei einer GmbH, ich bin angestellter Geschäftsführer. Nach mir die Sinnflut.
Genau, so leicht ist es nicht. Ja. So leicht ist es nicht. Also es gibt vielleicht da auch zwei unterschiedliche Modelle. Es gibt die, ich sag mal, Gesellschaft der Geschäftsführer, denen das Unternehmen auch gehört. Und es gibt auch die angestellten Geschäftsführer. Ich glaube, das ist ein grundsätzlicher Unterschied, allein schon in der Einstellung zum Unternehmen in der Regel. So, beide Geschäftsführer müssen aber unter Umständen privat haften, wenn sie sich etwas zu Schulden haben kommen lassen. Das darf man also nicht aus den Augen verlieren und sollte sich da möglichst absichern. Das geht auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Das würde jetzt zu sehr den Rahmen sprengen, glaube ich, des heutigen Tages. Aber da gibt es...
Das geht schnell.
Ja, absolut. Aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten, eben sich da ein Stück weit abzusichern, das Privatvermögen zu sichern für seine Frau, für seine Kinder und dass da eben kein Durchgriff erfolgen kann. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt insbesondere für Angestellte, Geschäftsführer auch entsprechende Versicherungen, die solche Fälle mitunter abdecken können.
Mhm. Ja, es ist ja tatsächlich wichtig. Man muss ja auch irgendwo seine Familie schützen und auch sich selber schützen. Es kann ja immer mal was passieren. Natürlich, auch wenn man es nicht mit Absicht macht, wenn dann ein Schaden wahrscheinlich eingetreten ist, wird sich das dann auch durch die langsamen Mühlen ziehen und dann hat man auch diese Themen wahrscheinlich und die zermürben einen dann.
Also, einer meiner Professoren hat mal gesagt, ein Prozess dauert die Dauer einer guten Ehe im Durchschnitt 7 Jahre. Ich fand es etwas zynisch, aber Fakt ist, dass ich auch schon Verfahren hatte, die sich deutlich in die Länge gezogen haben. Ein Extrembeispiel ist sicherlich ein Aufsichtsratsvorsitzender, der von seinem Unternehmen nach einer Insolvenz in Anspruch genommen wurde. Allein das erstinstanzliche Verfahren hat sich gezogen 10 Jahre, also tatsächlich 10 Jahre. Das kann sich mitunter ganz schön ziehen, was aber für den Geschäftsführer auch wirklich zu einer zermürbenden Zeit werden kann. Das ist also sehr unangenehm, wenn man für diesen ganzen Zeitraum um seine Existenz bangen muss und nicht weiß, wie es danach weitergehen kann.
Ja, ich glaube, jeder kennt solche Fälle irgendwoher aus dem privaten Umfeld oder aus dem Firmenumfeld. Das ist schon sehr interessant.
Ja, ja, und wie gesagt, eben nicht ungefährlich und deswegen muss man sich damit beschäftigen. Mhm. Der zweite Themenkomplex, den du angesprochen hast, das war die Erbschaft. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten auch, angefangen, sagen wir mal, von einem Firmenverkauf bis hin zu einer Weiterführung des Unternehmens, entweder durch eigene Familienmitglieder oder durch Geschäftsführer. Da gibt es sehr, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Auch das, glaube ich, würde den heutigen Rahmen sprengen, aber ganz sicher lässt sich da eine entsprechende Lösung finden. Das ist sehr, sehr individuell. Das ist, wie gesagt, auch das Schöne in diesem Bereich. Da lässt sich sehr, sehr viel gestalten. Wichtig ist, dass man eine Komplettlösung findet in solchen Fällen. Was meine ich damit? Es sind mehrere Rechtsgebiete in solchen Fällen immer beleuchtet. Das ist zum einen ist das Erbrechtliche, zum anderen sind es gesellschaftliche, möglicherweise auch arbeitsrechtliche Aspekte. Wie werden meine Mitarbeiter beispielsweise übernommen? Das sind solche arbeitsrechtlichen Themen. Dann gibt es, wie gesagt, die gesellschaftsrechtlichen Themen. Da lässt sich relativ gut viel regeln über eine Gesellschaftsnachfolge. Und dann gibt es eben die erbschaftlichen Regelungen, beispielsweise Regelungen über ein Testament oder einen Erbvertrag. Mhm. Wichtig ist, dass das möglichst alles aus einem Guss ist, möglichst alles aus einer Hand. Denn wenn man dann anfängt, da ein gewisses Stückwerk zu produzieren, dann hat man möglicherweise Regelungen getroffen, die sich widersprechen und das sollte möglichst vermieden werden. Ja, denn das führt hinten raus zu langjährigen Erbschaftsstreitigkeiten, wie ich leider Gottes auch aus der Erfahrung weiß.
Ich glaube wirklich, das würde den Rahmen jetzt sprengen.
Das würde den Rahmen sicher sprengen.
Okay, dann bedanke ich mich, Erik, bei dir.
Sehr, sehr gern.
Ich würde sagen, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Wenn ihr Fragen an mich oder Erik habt, stellt sie gerne. Wir gucken mal und lassen das in den nächsten Podcast vielleicht einfließen. Danke,
Erik. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und hoffentlich bis demnächst.
Danke dir.